Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin gerne wieder auf der Autobahn gewesen vorhin. Ohne dem geht es ja nicht, euch zu sehen. Und freue mich sehr darüber, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben dürfen. Mitgebracht habe ich also eine sehr umfangreiche Familiengeschichte. Und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, was mir vorher noch nicht auffiel, dass diese Geschichte von Jakob, seinem Bruder Esau und dann der Flucht nach Mesopotamien und die Hochzeit dort, das Einheiraten in eine Verwandtschaftsfamilie und dann die Kinder, die 12 Söhne und die Katastrophen, die in dieser Familie passieren, so umfänglich ist, dass sie 25 Kapitel ausmacht im ersten Buch Mose. Also die Hälfte dieses Buches nimmt uns hinein in diese Familiengeschichte von Jakob und seinen Söhnen. Es ist eine schwere Geschichte zum Teil. Eine Geschichte, wo so viele Details drin sind, dass es eigentlich gar nicht geht, was wir versucht haben, meine Frau und ich, vorige Woche für unseren Gottesdienst in Bochum-Werne ein Gesamtbild zu erzeugen. Wir wechseln also zu den verschiedenen Beteiligten. Wir haben den entscheidenden Vers schon gehört, wo Josefs Brüder nach der Beerdigung, also zum Ende dieser Lebensgeschichte, so viel Angst wiederbekommen, dass sie erst Boten schicken, später selbst zu Josef gehen und ihn um Verzeihung bitten. Das, was ja vielleicht auch schon längst, wenn man es von außen betrachtet, hätte passieren können. Aber wie so oft in unserem Leben auch, passiert das nicht so einfach. Und wir müssen oft Wege gehen und weitergehen und noch etwas erleben und noch mal scheitern oder was auch immer passieren muss, damit wir es aussprechen, damit wir sagen, bitte verzeih. Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Deshalb vielen Dank für deine Liedauswahl, die uns schon mit hineingenommen hat in unsere Sorgen, in unsere Ängste und in unsere innere eigene Not. Es ist also so, dass Jakob die Botschaft bekommt, dass sein Sohn Josef, sein Lieblingssohn, von wilden Tieren zerrissen wurde und getötet wurde. Als Jakob diese Nachricht vom gewaltsamen Tod Josefs bekommt, fällt ihm, wie man scherzhafterweise im Westerwald sagt, es war aber wahrscheinlich Gallien, wo das ursprünglich stattfand, fällt ihm der Himmel auf den Kopf. Das ist nicht leicht und keine lockere Angelegenheit. Es fällt ihm wirklich der Himmel auf den Kopf, als er hört, dass sein Sohn Josef nicht mehr lebt. Die Brüder überbringen ihm diese Nachricht. Ihr kennt euch wie ich aus in der Bibel, wir wissen, das ist gelogen. Und von diesem Augenblick an schiebt sich diese Lüge über die ganze Familie wie dunkle Wolken oder wie Mehltau auf dem Feld, der alles beeinflusst. Vielleicht fallen diesem schon alten Mann Jakob viele Dinge, viele Details an. Seine Flucht damals vor der Todesdrohung von Esau, seinem Bruder, den er betrogen hatte, zuerst um das Recht der Erstgeburt und dann auch noch um den Segen. Vielleicht fällt ihm ein, wie weit der Weg war nach Mesopotamien, um dort in der Verwandtschaft eine Familie zu gründen. Über 20 Jahre, wird ihm vielleicht einfallen, hatte ihn der Schwiegervater ausgenutzt. Rahel, seine Liebste, wollte er heiraten, und wacht am nächsten Morgen in der Hochzeitsnacht bei Lea auf, Das ist nur zu erklären, die Nacht muss sehr dunkel gewesen sein und Strom gab es nicht. Und ein Handy hatte man auch nicht zum Nachgucken, wer ist denn da bei mir. Passiert war passiert. Er dient weitere 7 Jahre, um das Recht zu bekommen, die Rahel zu heiraten. Auf dem Rückweg, als er dann aufbricht aus diesem Land und zurückkehrt auf das Geheiß Gottes hin, es wagt, seinem Bruder Esau wieder unter die Augen zu kommen, entsteht in ihm ein Riesenkampf des schlechten Gewissens. Man kann regelrecht sagen, Jakob hat Heidenangst, eine Heidenangst, die alles Vertrauen auf Gott zurückschiebt und ihn in einen Kampf verwickelt. Auf dem Weg, wo der Jabbok in den Jordan mündet, ist eine Furt. Und Allah hat er schon rübergebracht und geht nochmal zurück. Und dann kämpft Gott mit ihm die ganze Nacht, heißt es. Und kann ihn nicht besiegen. Was immer das heißen mag. Und dort entsteht dieser Satz, der in meinem Leben ganz groß, eine große Rolle gespielt hat. Als diese Gestalt ihn loslassen will und gehen will, weil der Morgen kommt und Jakob sich noch fester an ihn klammert und sagt, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Hier bekommt er seinen neuen Namen, nachdem später das ganze Volk benannt wird, Israel. Nicht mehr Jakob, der Hinterlistige, der Fersenhalter, der Kleinganove, könnte man auch sagen, der, wenn nichts hilft, dann hilft ihm seine Intelligenz und er macht wieder ein krummes Ding, um auf dem Weg gerade weiterzugehen. All diese Dinge spiegeln diese Geschichten vorher. Hinkend geht er nun den Weg seinem Bruder entgegen, voller Angst und Furcht, weil der mit einer Kavallerie von 400 Reitern ihm entgegenkommt. Das Gerücht hat er schon gehört. All das fällt Jakob vielleicht ein, seine Lebenswege, die er gegangen ist. Auf diesem Weg nun auch zum Elternhaus, denn Isaak und Rebekka, die Mutter, leben offensichtlich noch. Auf diesem Weg stirbt Rahel bei der Geburt des 12. Sohnes Benjamin. Sie wird mehr oder weniger unterwegs bestattet. In dieser Zeit nun nach Erhalten dieser Botschaft, dass Josef nicht mehr lebt und getötet ist von einem wilden Tier, in dieser Zeit danach, habe ich schon gesagt, legt sich die Lüge der Brüder wie ein schlechtes Omen, wie eine schlechte Perspektive über die ganze Familie. Niemand kann darüber sprechen. Niemand traut sich, darüber zu sprechen. Und lässt den Vater in seiner Situation, die Bibel sagt uns nur, er wurde kalt. Seine Seele, sein Herz wurde kalt. Die Söhne konnten ihm nichts mehr gut machen. Sie trauten sich nicht über den Weg miteinander. Und es kommt schlimmer, wie in deinem und meinem Leben auch immer wieder. Schlimmer geht immer. Die Hungersnot kommt, die Hungersnot, von denen allen betroffen sind, auch Palästina, also auch Kanaan, das Land Kanaan und die Völker rundum. Nur in Ägypten, so heißt es, so wird berichtet, da gibt es noch Getreide, da gibt es noch was zu essen. Und die Brüder machen sich auf, der Vater beauftragt sie, geht nach Ägypten und holt Getreide für uns, dass wir nicht verhungern. Diesen Weg machen sie zweimal. Und obwohl also Gott ihm mehr wie einmal gesagt hat, ich segne dich, taucht in mir und vielleicht in dir auch bei solcher Lebensführung die Frage auf, ja, wo ist denn nun der Segen? Wo bleibt denn nun der Segen? Denn ich weiß nicht, wie deine Wertung ist. Meine Wertung ist ganz einfach auch immer wieder, dann muss es doch gut sein oder gut werden, was nicht gut ist. Es muss doch einen Lichtblick geben, es muss sich doch ändern, oder? Können die Lasten immer drückender werden? Wenn einer gesegnet ist oder wenn ich gesegnet bin, dann fühlt sich das alles doch gut an. Oder müsste alles gut werden. Dann fühlt es sich leicht an und ich müsste glücklich sein. Und nicht zuletzt sind diese Gedanken auch mit der Grund dafür, dass wir es uns in unserem Leben als Christen, als Kinder Gottes oft noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. Weil dahinter steckt die bohrende Frage, bin ich denn wirklich gesegnet? Gibt es denn wirklich Gott? Ist er denn wirklich an meiner Seite? Warum fühle ich das denn dann nicht? Am Schluss dieser Geschichte und am Schluss des Lebens von Jakob, mehr oder weniger, kommt es dann doch zum Wiedersehen. Wahrscheinlich sind gut 20 Jahre ins Land gezogen, bis das Lebenszeichen, das Josef seinen Brüdern gibt, beim Vater ankommt. Zuerst, als sie ihm das berichten, sagt der Mann, oder traut er den Söhnen nicht. Und als sie sich dann weinend umarmen, an der Grenze zwischen der Sinai-Halbinsel wahrscheinlich und dem ägyptischen Reich, als sie sich weinend umarmen, Jakob und Josef, da sagt dieser alte Mann, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Da zieht es mir immer alles aus, muss ich sagen, wenn ich das höre. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Denn ich habe dich von Angesicht wiedergesehen. Du lebst. Dann führt der zweite Mann im Staat, Josef, seinen Vater zum Pharao hinein. Und auch da gibt es Bemerkungen von Jakob, die noch hier erwähnt werden müssen. Zuerst segnet er den Pharao schon bei der Begrüßung. Der wandernde Patriarch segnet den gottgleichen Pharao in Ägypten, wie immer wir uns das nun vorstellen wollen. Und dann klagt er ihm sein Leid und sagt, ja, ich bin ja noch längst nicht so alt wie meine Väter, 140 Jahre ist er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, oder 130 Jahre alt, und alles war nur Mühe und Arbeit und schwer und bitter. Bitter und schwer war die Zeit meiner Wanderschaft. Oder sogar böse, heißt es im Luthertext. Und dann kommt zum Abschied noch einmal eine Segenshandlung vor dem Pharao. Dann vergehen 17 Jahre und Jakob stirbt. Hier machen wir einen Strich. Und der zweite Teil dazu folgt erst nach einem Lied. Was hätte ihm helfen können, dem Jakob? Was hätte ihn stärken können? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir helfen immer wieder dann Lieder, wenn ich so niedergedrückt bin. Das erste Lied schon, was dir etwas bedeutet, und das sind solche Dinge. Nun gut, vielleicht war Jakob nicht in der Lage, Musik zu machen, aber er hatte ja Leute, die das konnten. Und ich weiß nicht, was man damals gesungen hätte. Heute möchte ich mit euch singen. Wir haben das auf dem Beamer, ich habe nicht vergewissert, von Martin Pepper, Trost und Kraft. Trost und Kraft ist das Angebot Gottes an Menschen, die solche Lasten tragen, denen das Leben schwer mitspielt. Trost und Kraft. Ich baue ein klein wenig um. Wir haben nun versucht, den Brüdern Worte und Gedanken zu geben. Die werden uns nicht so ausführlich berichtet, aber zwischen den Zeilen, im Bibliolog sagt man, im weißen Feuer, neben dem schwarzen, dem was geschrieben steht, gibt es ja Zwischenräume, die sind für uns weiß, und da entstehen Gedanken, Gefühle, Sorgen. Warum habe ich das nicht verhindert? Ich habe es doch kommen sehen. Habe gemerkt, dass der Hass meiner Brüder immer größer wurde. Im ersten Moment dachte ich, Jetzt ist der Übeltäter, der Lieblingssohn, endlich weg und mein Vater wird mich wieder anschauen. Uns, die anderen Söhne, wird er sich wieder zuwenden. Aber mein Vater ist weiter entfernt als jemals zuvor. Unerreichbar. Wie eine dicke Mauer trennt diese Tat uns von ihm. Ich kann meinem Vater nicht mehr in die Augen sehen. Eine schwere Last liegt auf meinen Schultern. Sie belastet mich, meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Ich kann mich meines Lebens nicht mehr freuen. Wohin soll ich jetzt gehen mit meiner Schuld? Wie kann es sich wieder ändern, wieder frei werden? Wie soll ich weiterleben? Meine Wut und mein Hass waren schlagartig weg. Aber als ich die Reaktion meines Vaters erlebte, überfiel mich eine grenzenlose Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Nichts hatte sich verbessert. Im Gegenteil. Es war schlimmer als je zuvor. Wir hatten nicht nur unseren Bruder vernichtet, auch unseren Vater haben wir zerstört. Ich hatte so gehofft, nun würde sich mein Vater uns Brüdern liebevoll zuwenden. Aber diese Hoffnung trügt. Ein Leben lang bin ich der Liebe meines Vaters hinterhergelaufen. Und ich konnte sie nicht erreichen. Ja, ich habe versucht, dem Leben abzutrotzen, was mir doch zusteht. Aber das Leben wurde mühselig und schwer. Ich konnte die Last nicht abschütteln und hinter mich lassen. Immer wieder holt mich die Vergangenheit ein. Immer wieder werde ich vor die gleiche schwere Entscheidung gestellt. Wähle Segen oder Fluch. Was soll ich tun? Josef, der oberste Staatsgewaltige ist in Ägypten, bekommt von all dem nichts mit. Josef muss einen anderen Weg finden, mit dem Schicksal seines Lebens umzugehen. Und ich meine, und ahne vielleicht will ich es auch nur gerne so, dass es bei ihm gelingt. Am Anfang der Geschichte empfand ich schon, dass das ein verwöhnter, kleiner Bengel ist. Aber richtig verwöhnt. Da kriegt er auch noch ein Staatsgewand. Bunt. Die Kleidung war damals sehr schlicht und eintönig. Jeder konnte dann sehen, hier kommt Papas Liebling. Und die Art, wie er das demonstrierte, seine Träume erzählte. Oh Josef, so macht man sich keine Beliebtheit bei den Brüdern. Du bist ein kluger Junge. Er hat wahrscheinlich am meisten gelernt von allen anderen. Die Schriften, die Geschichten, all das, was zur Familie gehörte. Diese Segensspur von Abraham angefangen über Isaak zu Jakob. Diese Segensspur und Verheißung, die Gott seinem Großvater gegeben hat, das wird man ihm erzählt haben. Das wird Familienerbe schon gewesen sein. Und das ist vielleicht auch der Ursprung für dieses sehnsuchtsvolle und manchmal also sehr fragwürdige Bemühungen Josefs, auch um Segen, aber bei Jakob eben vor allen Dingen um Segen. Gut, er mag ein Träumer gewesen sein, der Josef, am Anfang. Als er dann schlagartig in Ägypten aufwacht, beeindruckt er mich aber sehr. müsst ihr alles selber nachlesen. Ich kann das nur skizzieren heute Morgen. Beeindruckt er mich schon sehr. Auch dort spielen Träume wieder eine große Rolle. Und man kann daraus lernen und folgern, Träume kommen durchaus von Gott. Und das Verstehen der Träume kommt noch mehr von Gott. Die Art und Weise, wie Josef damit umgeht, in Ägypten jetzt umgeht, auch mit den Träumen der Leute, bei denen er sich im Gefängnis dann wiederfindet, der Mundschenk und der Bäcker haben auch Träume und er deutet sie, für den einen gut, für den anderen nicht gut. Und dann passiert lange wieder nichts. Und dann erst kommt der Durchbruch, dass er dem Pharao die Träume deutet mit den 7 fetten und den 7 mageren Jahren. Und als er dann in Ägypten Fuß gefasst hat, eine wahnsinnige Position hat, wird uns auch nur kurz berichtet, heiratet er, ehelicht sich also und bekommt 2 Söhne. Und die Namen dieser Söhne, meine ich, die geben Aufschluss darüber, wie Josef mit seinem Lebensschicksal umgegangen ist. Nämlich, dass er es angenommen hat. Dass er einen eigenen Weg gefunden hat, auch in der Verbindung zu Jahwe, zu Gott, dem Ewigen, dem Gott seines Großvaters Abraham, dem Gott seines Vaters Isaak, mit Jahwe im Bund zu sein. Manasse heißt der Erstgeborene, das heißt, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und Ephraim heißt der zweite Sohn. Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Das lässt tief in die Seele von Josef blicken, meine ich. Mir scheint, Josef distanziert sich nicht von der Vergangenheit, aber er bearbeitet sie oder er nimmt seine Lebensführung an. Er stellt sich nicht gegen das Schwere und das Schlimme, sondern er sucht, Frieden damit zu machen. Und das kann dann auch, und daraus kann dann auch Heilung werden. Zumindest etwas. Vielleicht noch nicht so ganz umfänglich, aber zumindest ist das ein sehr guter Anfang. Und zu Anfang bei dem ersten Treffen mit den Brüdern, als sie ihn logischerweise nicht erkennen, weil da steht ja ein Ägypter vor ihnen, wahrscheinlich ist er rasiert, wahrscheinlich hat er die Gewänder an und was weiß ich was und alles, Leute sind da, fallen ja mehr auf die Knie vor ihm, als wieder sie stehen oder sitzen. Da muss er fluchtartig den Raum verlassen, weil ihn die Rührung derart überkommt, weil ihn der Schmerz vielleicht auch noch einmal so überkommt, das sind ja meine Brüder. Und er kann sich ihnen nicht zu erkennen geben. Und dann heißt es immer wieder, er verlässt den Raum und weinte. Er weinte. Später bei dem Wiedersehen mit dem Vater umarmen sie sich lange und weinen. Da mögen es schon Tränen des Glücks gewesen sein. Aber hier bei dem ersten Bericht, wo er die Brüder da auf den Knien hat und sie betteln nach Getreide, um es mitzunehmen, er horcht sie aus. Habt ihr einen Vater, habt ihr auch noch einen jüngeren Bruder und. Also alles so Sachen, die berichtet werden, wo einem manchmal der Atem stockt und manchmal muss man fast mitweinen. Weil was macht er denn nun mit den Brüdern? Und das wird er nicht gewusst haben in dem Moment. Er hatte nicht gleich einen Geistesblitz, er hatte eher, oh Schreck, lass nach. Wir springen noch einmal, 17 Jahre weiter. Nun ist der Vater Jakob gestorben. Und dann kam für mich eigentlich mit das Erschütterndste in dieser ganzen Geschichte. Sie sind 17 Jahre in Ägypten. Es geht Ihnen 17 Jahre super gut. Sie haben zu essen, zu trinken, die Familie ist versorgt. Sie stehen unter dem Schutz Pharaos, weil der zweite Mann, der diensthabende General, das Sagen hat, Josef, ihr Bruder. Und ich habe immer gedacht, ja, gab es denn da keine Geburtstagsfeier? So einen runden Geburtstag muss es ja noch gegeben haben, dann bei Jakob, wo man vielleicht zusammen war, wo man endlich mal hätte reden können. Aber ich komme gerade von einem Familientreffen mit, ich habe 5 Kinder und 6 Enkelkinder und der älteste Sohn hatte Geburtstag und den haben wir gestern etwas gefeiert. Leider kommt man bei diesen Festen kaum dazu, etwas Intimes, etwas Ernstes, etwas, wo wir noch Heilung brauchen, zu besprechen. Ihr werdet es ähnlich kennen, denke ich. Sie haben den Vater begraben in dem Grab, wo Abraham schon liegt mit seiner Frau Sarai, wo Isaak bestattet wurde. Und die Brüder fallen derart zurück, dass sie nun Boten herbeiordern, also Bedienstete, und sagen, ihr geht jetzt zu Josef und sagt ihm Folgendes. Und dann konstruieren sie meiner Meinung nach so etwas wie, der Wunsch wird zum Vater des Gedankens, muss man sagen. Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie an dir getan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Aber sie schicken Boten. Und wieder ist es so, dass Josef die Nachricht empfängt und in Tränen ausbricht, aber wie handlungsunfähig. Er tut nichts. Er macht auch nicht so lapidar und genau, ja, alles okay, alles koscher. Sag den Brüdern, tut die Paletti hier bei mir. Nein, auch er ist immer noch betroffen, zutiefst betroffen von diesen Familienunglücken. Und handelt nicht. Und dann gefallen mir die 10 Brüder, Benjamin war ja dann höchstens die Begleitperson, er war ja nicht involviert in dieses schlimme Geschehen. Dann machen sie sich endlich auf den Weg und gehen endlich selbst aus der Kornkammer Ägyptens dahin, wo ihr Bruder die Residenz hat. Und fallen wieder auf die Knie. Hier sind wir als deine Sklaven, wird da wohl im Text stehen, als deine Knechte. Josef aber antwortet ihnen nun Folgendes. Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Bin ich denn Gott? Nein, bin ich nicht. Auch wenn das hier in Ägypten fast so aussieht, unter dem gottgleichen Pharao. Ich bin nicht Gott. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht. Viel Volk am Leben zu erhalten. Nicht nur seine Familie, auch ganz Ägypten bleibt am Leben, weil Josef die Träume so gedeutet hat und Vorkehrungen geschaffen hatte. Ihr gedachtet es böse zu machen an mir, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das bedeutet für mich mein Leben annehmen. Mit allem Schweren, mit all dem Schatten, mit all dem, was dazugehört und all der Last. Ich nehme es an, weil Gott ist Gott, nicht ich bin Gott. Nun also, fürchtet euch nicht. Zweimal steht das hier in diesem Text. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Josef mich immer wieder latent an Jesus Christus erinnert. Ich glaube, dass das gewollt ist. Dass wir hier Sachen sehen, die wir später bei Jesus sehen. wie er mit Schuld umgeht, wie er damit umgeht, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, heil mich doch, hilf mir doch, richte mich doch wieder auf. Da geht es immer ganz wesentlich darum, dass dieser Mensch auch innerlich gerettet wird, dass er Vertrauen findet, dass er Glauben findet, dass er sich Gott zuwendet. Sei ohne Furcht. Wie oft hat Jesus das seinen Jüngern gesagt? Manchmal verbunden mit der Frage, habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Oft aber auch, vor allen Dingen bei diesen Heilungen und Begegnungen mit anderen Menschen, mit der Zusage, dir sind deine Sünden vergeben. Denn sich nicht zu fürchten und sich schuldig fühlen, das geht gar nicht. Wenn mir aber meine Sünden vergeben sind, wenn aber Jesus mich anschaut und mir das zusagt, dass durch das, was er tut, meine Schuld vergeben ist, dann kann ich mich auf diesen Weg einlassen, furchtloser, vertrauensvoller zu leben, zu gehen. Und das ist nun ganz wesentlich, nicht zu schweigen, wenn es um Schuld in der Familie geht. Nicht zu schweigen, wenn es um Schuld oder um Störung der Beziehung in der Gemeinde geht. Sich nicht hinstellen unbedingt wie Josef, ich habe geträumt. Ja. Das ebnet nicht unbedingt den Gesprächsboden. Aber hingehen mit der Bereitschaft zu verzeihen. Hingehen mit der Bereitschaft, ich bin nicht Gott. Vor ihm sind wir gleich. Der an mir schuldig wird, ist genauso vor Gott, wie ich vor Gott bin. All diese Dinge, so scheint mir, will uns diese Geschichte vielleicht auch erzählen. Ich gebe zu, ich liebe die sehr. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen davon weitergeben heute Morgen. Und beschließe das mit einem Lied, diesmal allerdings von Reinhard May. Das heißt Viertel vor sieben, nicht Viertel vor zwölf. Viertel vor sieben. Und es geht dabei nicht um heile Welt. In diesem Lied auch nicht, finde ich. Es geht darum,